Und plötzlich hatte ich das alles selber. Der Darm hat verrückt gespielt. Plötzlich habe ich gemerkt, wie intens diese Wutanfälle sein können.
Man muss sich ein Stück mehr ab 40 spätestens um seine eigene Gesundheit kümmern und kann nicht einfach die Verantwortung für die Gesundheit bei der Ärztin abgeben, sondern es ist schon wichtig, dass man auch mitarbeitet.
Die kommen dann wirklich sehr gestresst zum Arzt und sagen, das muss aufhören.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now, die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Ab 40 wird für Frauen vieles anders und sie können diese Veränderung maßgeblich selbst beeinflussen. Die Ernährungsexpertin Susanne Liedtke und die Gynäkologin Dr. Christine Enzmann schreiben offen und einfühlsam über alles, was auf Frauen zukommen kann. Und vor allem darüber, welche Möglichkeiten sie selbst haben, um deren Körper wieder in Balance zu bringen und deren Gesundheit positiv zu beeinflussen. Sie zeigen, der größte unterschätzte Hebel liegt in der Ernährung. Die körperlichen und seelischen Auswirkungen können für jede Frau ganz unterschiedlich sein. Und häufig müssen Frauen sich allein auf die mühsame Reise machen, den Ursachen auf die Spuren zu kommen. Gemeinsam veröffentlichen sie ein Buch aus Nobody Told Me, wurde somit Somebody Told Me. Heute begrüßen wir Sie herzlich in unserer neuen Folge, Dr. Christine Enzmann und Susanne Liedtke. Herzlich willkommen.
Hallo, danke.
Vielen Dank für die Einladung, Bernhard und Daniela.
Schön, dass ihr euch Zeit für uns nehmt. Wir hatten ja kurz vorab geplaudert. Ihr habt jetzt auch das Buch eingesprochen und sitzt in einem ganz tollen Studio, wie wir sehen können. Da kommen wir dann noch gleich dazu, was ihr da veröffentlicht habt. Grundsätzlich wollen wir mal die Zuhörerinnen und Zuhörer vor allem auch abholen, damit uns jetzt nicht die ganzen Männer dann abschalten, wenn sie den Titel gelesen haben. Wie kam es denn grundsätzlich dazu, dass ihr von Nobody Told Me gestartet habt, und zum Buch kommen wir dann vielleicht später nochmal. Mhm. Wie kam es dazu, dass ihr das ins Leben gerufen habt?
Würde ich mal starten, Christina? Ich war Ende 40 und wollte immer auch selbstständig sein und gucken, ob ich auch eine gute Gründerin bin. Und wenn man das aber nicht selber mal ausprobiert, dann wird man es nie wissen. Und ich habe dann gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich mit 60 vielleicht sagen, oh, ich glaube, ich wäre schon eine gute Unternehmerin geworden. Aber ich hätte alles gehabt an Talenten, um das irgendwie zu machen. Aber man muss es schon selber ausprobieren. Und dann geht es ja mal darum, welches Problem will ich als Unternehmerin lösen. Und da kam eine andere Frau, mit der ich zusammenkam. Wir kamen gemeinsam dann zum Thema Wechseljahre, dass das eigentlich so ein Stiefkind ist, auch in der Gynäkologie leider, und dass niemand über die Wechseljahre redet. Und weil wir aber selber in den Wechseljahren drin waren, haben wir gedacht, das kann doch nicht angehen, und wollten für uns selber eine bessere, ja, mehr bessere Informationen haben und wollten dann aber auch gleichzeitig Frauen mitnehmen auf unsere Reise und wollten denen gute Informationen zur Verfügung stellen und aber auch gute Produkte und Services und wollten mal den Muff von den Wechseljahren nehmen, das Ganze entstigmatisieren und normalisieren. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, wäre schon gut, eine Gynäkologin mit an Bord zu haben. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben und eine gemeinsame Freundin hat mich dann zu Christina gebracht, die in den USA arbeitet.
Genau, ich arbeite in den USA. Ich bin aber Deutsche und ich bin in Hamburg ausgebildet worden. Und ich bin dann, das Leben hat mich einfach zufällig in die USA verschlagen und war dort eben als Gynäkologin tätig. Aber vor allem meine Passion war die Menopause sozusagen. Wir nennen das also mehr wissenschaftlich in den USA, wo ihr jetzt Wechseljahre sagt, würde ich jetzt die Perimenopause sagen, um das bisschen wissenschaftlicher sozusagen darzustellen. Aber ich war eben eine Menopausenspezialistin und kam dann auch selber in die Menopause oder in die Wechseljahre. Und während ich vorher immer so viele Patientinnen beraten hatte, merkte ich plötzlich, das ist ja alles schön und gut, was die Schulmedizin zu den Wechseljahren zu den Wechseljahren zu sagen zu hat, aber ich selber habe dann plötzlich gemerkt, da gab es einfach irgendwie gewisse Grenzen. Zum Beispiel, es gab diese Symptome, die wurden eigentlich nicht in der Schulmedizin erklärt, wie die Darmsymptome, das Herzrasen, das mir die ganzen Patienten beschrieben, wo ich immer nur sagen könnte, naja, gehen Sie mal zum Arzt, das ist vielleicht was anderes. Und plötzlich hatte ich das alles selber. Der Darm hat verrückt gespielt, plötzlich habe ich gemerkt, wie intens diese Wutanfälle sein können, also die ich überhaupt nicht an mir vorher kannte. Ich war eine sehr gereizte Person und habe da an der Uni gearbeitet in Baltimore. Das war also gar nicht gut. Und da habe ich eben gesagt, okay, da muss es ein paar andere Antworten geben als, ja, das ist normal, ihr nehmt alle so 3 Kilo zu, ist doch alles nicht so schlimm. Aber meine Patienten hatten mich vorher eben auch schon gefragt, warum denn eigentlich? Also wieso gibt es da keine besseren Antworten? Und da habe ich mich sozusagen in die funktionelle Medizin umorientiert, habe dann auch meinen Uni-Job verlassen, weil der also dafür nicht so richtig Zeit ließ. Und da kam dann sozusagen diese E-Mail oder dieses Facebook-Post von der Susanne. Und da hatte ich dann eben zufällig Zeit, weil da hatte ich gerade meinen anstrengenden Uni-Job verlassen. Und dann anscheinend habe ich der Susanne einen ganzen Lebenslauf geschickt, wie sie mich immer dran erinnert. Das weiß ich gar nicht. Muss ich also hochmotiviert gewesen sein. Und so kamen wir zusammen.
Ja, schön. Und ihr habt euch vorher in Deutschland nicht gekannt?
Nein, gar nicht. Und das war auch wirklich eine glückliche Fügung, weil auch die gemeinsame Freundin oder Bekannte, die uns zusammengebracht hat, die kannte ich nur lose vom Swing-Tanzen. Ich tanze Lindy Hop oder Swing wird es genannt. Und Christina, ihr kanntet euch aus dem Studium aber auch nicht richtig gut.
Nee, ne? Genau. Ich kannte die Anja Pascher, kann man jetzt ja mal nennen. Die kannte ich auch nicht wirklich gut, aber die war in meinem Studienjahr sozusagen. Und wir hatten gerade 20-jähriges Jubiläum. Und da gab es also so eine lose WhatsApp-Gruppe von den ganzen Leuten, die in dem Jahr eben den Abschluss gemacht haben. Und da haben wir so ein bisschen kommuniziert. Und ich weiß gar nicht mehr, was jetzt dieser Aufhänger war. Da habe ich mit der Anja ein bisschen mehr gequatscht. Und da wusste die eben, was mein Thema gerade war. Und so kam das dann zusammen.
Ja. Eine ganz besondere Schlüsselposition. Schlüsselfigur sozusagen.
Schlüsseldame, ja.
Und wie... Also mir interessierte das Thema natürlich auch sehr, gell? Und wenn ich da jetzt schon höre mit Herzrasen und okay, zunehmen ist okay und Wutanfälle, also viel Spaß dann. wie ist das bei alle gleich oder gibt's unterschiedliche Symptome? Also und bei den einen früher wahrscheinlich, bei den anderen später oder wie merkt man das?
Ja. Also möchte ich mal sagen, also die Perimenopause sind also diese ganzen Jahre, auf Deutsch sagt man ein bisschen ungenau, die Wechseljahre. Das sind viele, viele Jahre, die sozusagen auf diesen letzten Menstruationsblutungstermin hinarbeiten. Ich sag immer 8 bis 15 Jahre. Also sozusagen von Mitte 30 kann das schon anfangen, eher in der Frühjahr, aber normalerweise so Mitte 40 und dann im Durchschnitt ist eben diese letzte Menstruationsblutung für die meisten Frauen oder im Durchschnitt eben um die 51, 52 Jahre herum. Aber eben diese Perimenopause, wenn diese Hormone schon wirklich anfangen zu schwanken und eben diese Symptome hervorrufen können, ist typischerweise, würde ich mal sagen, Mitte 40. Und wir haben nicht alle die gleichen Symptome. Aber ich sage dann immer, es ist wichtig zu wissen, dass die meisten Organe haben diese Östrogenrezeptoren. Deswegen können diese Symptome so vielfältig sein, von der Gereiztheit zu den Blutzuckerproblemen, zu den Darmproblemen, die Hautprobleme oft im Gesicht haben viele Frauen. Und deswegen zu deiner Frage, also die Symptome können ganz unterschiedlich sein. Wir haben die nicht alle. Wir haben ein paar davon. Meine sind anders als Susannes. Wir haben viele ähnliche gehabt. Manche Frauen merken das auch kaum. Das muss man auch immer schon mal sagen, einfach weil sie sich schon viele Dinge richtig machen. Genau.
Vielleicht nur ergänzend, aber auch, man kann auch vorher sehr gesund gelebt haben und trotzdem wird man von den Wechseljahren getroffen. Ja. Also das ist schon mal ein guter Ansatz, schon spätestens in Anfang 40 ein Stück gesünder zu leben, dass man einen ausgeglicheneren Zyklus insgesamt hat. Das hilft, besser durch die Wechseljahre zu kommen. Es ist kein Garant. Aber wir wollen eben auch den Wechseljahren den Schrecken nehmen, weil man hört jetzt die ganzen furchtbaren Symptome und man muss sie auch einmal erwähnen. Was man dann sofort auch mit erwähnen sollte, ist, die sind alle gut behandelbar. aber es wird nicht ohne Eigenverantwortung gehen. Man muss sich ein Stück mehr ab 40 spätestens um seine eigene Gesundheit kümmern und kann nicht einfach die Verantwortung für die Gesundheit bei der Ärztin abgeben, sondern es ist schon wichtig, dass man auch mitarbeitet.
Genau, weil die Schulmedizin, wir haben irgendwie als Instrument immer vor allem Hammer und dann sieht eben alles aus wie Nägel. Das heißt, wir verschreiben gerne in der Schulmedizin und haben nicht so viel Zeit, wirklich grundlegende Dinge zu erklären. Es wird auch nicht gut in der Schulmedizin gelehrt. Ich kenne das ja und ich bin ja auch voll Schulmedizinerin auf der einen Seite, aber ich habe jetzt eben von dieser funktionellen Medizin gelernt, wie man das wirklich ersetzt. Und was eben Susanne sagt, es ist viel Lebensweise, viel Ernährung, aber viel Selbstverantwortung. Wenn jemand nur kommt, zum Arzt geht und sagt, ich möchte was verschrieben haben, dann kriegt man eine Verschreibung.
Fertig, ja. Und gibt's da, wenn ich fragen darf, Irnka, wie war denn euer persönlicher Weg so richtig durch? Gab's da Momente, an die ihr euch erinnert, wo ihr dann mit euren Zuhörerinnen, Zuhörern oder Klienten darüber spricht und sagt, bei mir, oder, also ich kann mir das ja nicht so vorstellen, natürlich, aber ist das, gibt's da so Momente, wo man sagt, okay, das war für mich jetzt ein besonderes Erlebnis?
Ich kann auf alle Fälle sagen, im Nachhinein weiß ich jetzt, dass meine Schlafstörungen, die mit Anfang 40 anfingen, dass das wahrscheinlich schon die Vorboten waren. Ne? Das war schon die vielleicht späte Prämenopause, wo der Zyklus noch ganz normal ist, sehr regelmäßig. Und trotzdem hat man schon Beschwerden. Man hat auf einmal stärker PMS, man hat vielleicht auch Verdauungsbeschwerden. Bei mir waren es eben vor allem die Schlafstörungen, die Gereiztheit, so eine Ängstlichkeit. Dann irgendwann mit Mitte 40, da hatte ich nochmal einen Job gewechselt, dann konnte ich mich nicht an die Namen meiner engsten Kolleginnen und Kollegen erinnern. Da habe ich irgendwann gedacht, ich werde dement. Mein Vater hatte leider aber an Demenz erkrankt und dann hat man das Thema natürlich auch noch viel präsenter. Und dass das aber schon meine eigene Perimenopause, mein Weg dahin war, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und dann bekam ich Schulterblattreizungen, einmal links, einmal rechts, sehr schmerzhaft. Da wacht man dann nachts auch auf vor Schmerzen. Und das sind alles schon so Vorboten gewesen bei mir. Und erst im Nachhinein haben die sich mir erklärt, weil ich mich dann eben stärker mit den Wechseljahren beschäftigt hatte. Da war ich aber dann schon 48. Und das hätte ich gerne schon mit Anfang 40 gewusst.
Und ich kann dazu auch noch was sagen. Jetzt fällt mir gerade eine lustige Geschichte ein. Also aus irgendeinem Grund dachte ich mir, da ich hatte mich ja eigentlich so ganz gut ernährt und ich wusste ja so viel über die Menopause, ich war eine Expertin, habe ich irgendwie gedacht, das wird bei mir alle sehr spät einsetzen. Aber so war es natürlich nicht. Ich hatte dann auch retrospektiv, also so in den frühen 40ern fing das wirklich schon an. Und ich weiß jetzt, das Lustige war, ich war damals noch an der Uni in Maryland und wir hatten da, es heißt, also es war eine Klinik, wo die jungen Ärzte ausgebildet werden. Und ich weiß noch, ich saß da immer und dachte, Mensch, mir ist so heiß und mir war früher eigentlich immer so kalt und ich fand das also erst lustig und dann hatte ich mir in der Zeit dann auch, endlich habe ich, ich wollte immer Stiefel haben, so schöne hohe Stiefel, hatte aber immer so wahnsinnig dünne Beine und es hat mir nie gepasst, da habe ich endlich also so eine Firma gefunden, die hat die also richtig angepasst und hatte mir dann also so ein schöne Stiefel gekauft, die ich immer bei der Arbeit anziehen wollte und musste mir die von den Beinen reißen während dem Praxisalltag. Weil, also ich hatte so heiße Waden und konnte es überhaupt nicht, ich dachte, was ist das denn? Ich habe doch immer so kalte Füße gehabt. Ich habe die auch nie wieder angezogen, diese ganze Stiefelkollektion. Und das war also in der Tat, das war dann um die 45 schon rum. Und da blieb mir auch das erste Mal die Periode aus für 6 Monate, wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Das ist jetzt der Stress und die Familie. Und da bin ich dann aber in der Tat, da habe ich dann wirklich den schulmedizinischen Daten bin ich gefolgt. Und nach dieser 6-monatigen Regelblutungsausbleibungsperiode, die kam dann nochmal so, aber mit 48, also 3 Jahre später, genau wie es uns die Daten sagen, war ich in der Postmenopause. Und wo ich dachte, Mensch, ich dachte auch, für mich ist das alles später, war es aber nicht.
Ja, man denkt bei den Wechseljahren immer, das ist irgendwann über 50 und man denkt, die Wechseljahre sind, wenn die Periode ausbleibt. Aber die vielen Jahre davor, die Perimenopause, die hat man überhaupt nicht im Blick. Jetzt dank auch solcher Podcasts wie eurer. Zum Glück haben das mehr Frauen auf dem Zettel, aber das ist das erste Jahr, wo ich das Gefühl habe, wirklich die Wechseljahre werden viel stärker in den Medien thematisiert.
Ja, was ich noch sagen möchte eigentlich, weil es ein Symptom ist, was viele Leute nicht wissen. Also ich hatte auch ganz schreckliches Herzrasen nachts. Also wo ich immer dachte, wirklich, ich habe einen Herzanfall. Und jetzt erst, glaube ich, langsam weiß man das mehr, dass es in der Tat mit diesem Östrogenabfall zu tun haben kann. Natürlich bitte jeder, der das jetzt hört, wenn ihr Herzprobleme habt, geht sofort zum Arzt. Aber nur, dass ihr das wisst. Also das ist, kann oft sehr, da kann richtig Angst bekommen manchmal. Ja. Und natürlich, da gibt es einfach keine guten Antworten.
Ja. Es gibt ja auch Frauen, die haben als Verhütung auch die 3-Monats-Spritze. Da bleibt ja auch die Regel aus. Wie merkt man, also wenn man die jetzt ständig hat und man denkt ja nicht immer dran, wie merkt man eigentlich, dass man dann in die Wechseljahre kommt, in die Prämenopause? Merkt man das überhaupt? Wenn, außer jetzt diese Symptome, aber wenn die Regel ja sowieso ausbleibt, dann ist ja...
Ist eine gute Frage. Es gibt ja die 3-Monats-Spritze. Das ist ein bisschen komplizierter jetzt noch, weil das ist ja ein synthetisches Hormon, ja. Zwar kein Östrogen. Und da gibt's ja auch schon den Knochenverlust, wenn man das lange nimmt. Das ist richtig. Und die Frauen haben oft auch schon Hitzewallungen. Mhm. Und leider, also wenn man diese Spritze nimmt, sind auch sozusagen die Blutwerte, die wir abnehmen können, um die den Menopausenstatus zu erforschen, die sind nicht ganz verlässlich, aber so mehr oder weniger. Weil sagen wir mal, jemand hat keine Periode, weil die haben andere, haben Diabetes oder sie haben die Hormonspirale, mag ich jetzt lieber als Beispiel, weil die Hormonspirale hat keine systemischen Hormone. Dann nimmt man den FSH-Wert ab. Das ist dieses follikelstimulierende Hormon. Das wird vom Hypothalamus ausgeschüttet. Und das reagiert sozusagen auf die Funktion oder Nichtfunktion der Eierstöcke. Und wenn die Eierstöcke also nicht genügend Hormone ausschütten, dann tut das FSH, kommt wie so eine Peitsche und versucht, das wieder anzutreiben. Und deswegen, wenn der FSH-Wert hochgeht, das ist ein Zeichen für die, also wenn es wirklich über 30 ist, zweimal sagt man, das ist jetzt die Postmenopause. Dieser Wert kann aber sehr variabel sein in der Perimenopause. Deswegen sollte man den mehrmals abnehmen. Aber ja, also es gibt Laborwerte, die einem da helfen können.
Okay. Aber ich kann ja im Vorhinein, kann ich da mit Hormonen schon irgendwas behandeln, dass ich sage, okay, ich nehme im Vorhinein schon, wenn Östrogen oder irgendwas sinkt, dass ich das dann, weiß ich nicht, auftoppe oder schau, dass das wieder im Gleichgewicht ist?
Also im Generellen sage ich dazu immer gerne, dieser Zeit des Umbruchs, diese Wechseljahre, das ist ja keine Krankheit. Das ist ja, so wie die Pubertät für uns Frauen, da fängt's an, die werden die Hormone angeschaltet und wir sind so ein bisschen in der Achterbahn und in den Wechseljahren werden diese Reproduktionshormone wieder sozusagen abgeschaltet und wir kommen nochmal durch so eine kleine Achterbahn. Also es ist keine Krankheit an sich und deswegen würde ich immer sagen, man muss da überhaupt nichts prophylaktisch nehmen. Mhm. Es gibt natürlich, wann Daniela hat gefragt, also manchmal, wenn Frauen in dieser Perimenopause in der Tat so sehr schwere Regelblutungen haben, weil eben das Progesteron nicht regelmäßig von den Eierstöcken ausgeschüttet wird. Und das kann dann eben auch schon zu Schlafstörungen gleichzeitig führen. Diesen Frauen in der Tat verschreibe ich dann oft das bioidentische Progesteron, um das genau zu machen, was Susanne schon angerissen hatte, um dieses auf zu viel Östrogen in der Perimenopause nochmal auszubalancieren. Wir denken ja eigentlich immer so, wenn es so langsam zu Ende geht, dieses Östrogen wird so langsam immer weniger, so ist es aber nicht. Es kommt erstmal diese Östrogen-Achterbahn für viele Frauen in der Perimenopause und da hilft eben ein bisschen dieser Zusatz vom Progesteron noch, bis es dann eben langsam in der Tat abfällt.
Okay, ich habe jetzt noch mal eine Frage. Gibt es da gesellschaftlich Unterschiede, da ihr jetzt mehr oder weniger Europa und Amerika mit euch abdecken? Ist man zum Beispiel in Amerika dort offener oder ist es dort gesellschaftlich anerkannter und ist man dort informierter oder ist es ähnlich wie bei uns, dass man sich doch selbst die Mühe antun muss, sich diese Informationen zu holen?
Es werde ich viel gefragt und ich muss euch sagen, das ist genau das Gleiche in den USA. Genau, also die Frauen sind genauso am Aufbruch gerade in den USA. Die kriegen da auf die genau gleichen Antworten von den Ärzten. Und da gibt es genauso eine große Bewegung gerade.
Mhm. Ich dachte, vielleicht sind die etwas offener, aber...
Auch nicht.
Auch nicht. Also wir versuchen natürlich sehr mit unserem Podcast, wo wir auch vorwiegend deutsche Zuhörer haben, interessanterweise. Mhm. Das spiegelt sich auch mit unseren Gästebild oder mit unserer Gästeschicht im Hotel wieder, dass der deutsche Markt für uns sehr, sehr, sehr stark ist. Susanne hatte vorher das PMS angesprochen und bei mir hat es nur deshalb Klingel gemacht, weil ich das von einer früheren Freundin kannte und deshalb würde ich mich interessieren, ob du das nochmal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erläutern kannst, um was es dabei geht.
Werbung. Biogena Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, reine Substanzen, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena Wissenschaftsteams aus. Diese Präparate sind sehr gut verträglich. Auch bei langfristiger Verwendung gewährleisten sie eine hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe und erzielen nachgewiesene ernährungspsychologische Wirkungen. Speziell entwickelte Self-Care-Treatments in Form von Paketen können Sie in unserem Alpha Town Health Resort während Ihres Aufenthaltes zubuchen und kommen in den Genuss hochwertigster Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mehr dazu auf unserer Website www.alphatauern.at. Werbung Ende.
Ja, also PMS steht für das prämenstruelle Syndrom, was viele Frauen schon in frühen Jahren kennen. Aber ganz typischerweise fängt es in meiner Praxis, in meinen Patienten sehe ich das oft so Mitte 30. Also in der Tat, wenn diese Reproduktionsfunktion, die Eierstöcke, die werden so ein bisschen launischer, möchte ich mal sagen. Die Hormone, die werden oft ein bisschen, sind nicht mehr ganz so sanft reguliert. Und dann kommt es eben oft diese Woche vor, bevor die Regelblutung anfängt, kommt es oft zu diesem Magen-Darm-Syndrom. Viele Leute sind gebläht, sind gereizt. Und es gibt dann noch eine Steigerungsform von dem PMS. Das ist sozusagen das, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Susanne, das Premenstrual Dysphoric Disorder.
Es gibt PMDD, also das ist ja so.
Aber wie heißt das auf Deutsch?
PMDS, meine ich.
Genau, also es gibt also diese physischen Symptome von dem PMS und wenn man jetzt PMDD sagt, also Dysphoric Disorder steht für diese Gemütssymptome. Es gibt also auch, es gibt sozusagen so eine richtige prämenstruelle Depression. Das ist dann diese Steigerungsform. Also die Frauen, die sind dann oft, also diese Woche bevor die Regelblutung anfängt, sind die also echt nur an emotional weinen, können manchmal sogar richtig bei der Arbeit nicht funktionieren. Und also die kommen dann wirklich sehr gestresst zum Arzt und sagen, das muss aufhören. Und das wird eben auch oft verstärkt in dieser Perimenopause, wenn diese Hormone wirklich diese Achterbahn fahren. Und es hat viel zu tun. Also es gibt, man weiß nicht ganz genau, was es ist, aber ganz gewiss hat es mit der beruhigenden Wirkung von unseren Sexualhormonen auf unser Gehirn zu tun. Und das hat viel zu tun mit der Balance von Östrogen und Progesteron. Und wenn das eben nicht gut funktioniert, kommt es, bevor eben diese Regelblutung anfängt, bevor diese beiden Hormone sich so wieder ein bisschen ausgleichen, kann es zu diesen Symptomen kommen. Und typischerweise hört es wirklich auf, innerhalb der ersten 3 Tage, wenn die Regelblutung einsetzt, ist plötzlich wieder alles normal.
Also ist es auch ein bisschen auf ein hormonelle Disbalance zurückzuführen, kann man auch sagen.
Okay. Richtig, komplett alles hat mit Hormonen zu tun, in dem Falle, ja.
In dem Fall.
Und wenn ich ergänzen darf als Ökotrophologin, da kann man ganz viel mit Ernährung machen. Also Frauen, die noch gar nichts mit Wechseljahren zu tun haben, aber die unter PMS leiden, die können schon da ganz viel über Ernährung machen und das wird ihnen aber auch später in den Wechseljahren weiterhelfen.
Zu dem Thema Ernährung kommen wir dann noch. Mhm. Ich habe noch eine Frage bei meinen Recherchen. Also ich habe versucht, mich gut vorab zu informieren. Ich hoffe, es ist mir ein bisschen gelungen. Ihr verwendet ganz oft des Öfteren den Begriff Health Aging. Und wo liegt denn da jetzt der Unterschied zum Anti-Aging tatsächlich? Weil der gesellschaftlich bekanntere Begriff ist ja Anti-Aging, den man ja überall liest. Und was meint ihr dann mit Health Aging?
Healthy Aging, damit meinen wir, dass wir gesund älter werden wollen. Wir wollen aber nicht das Altern bekämpfen. Wir wollen nicht auf Teufel komm raus weiter jugendlich sein und alles tun, damit unser Alter uns gar nicht angesehen wird, sondern wir wollen, dass jede Zelle unseres Körpers so gut versorgt wird, dass wir gesund älter werden können und dass die Gesundheitsspanne möglichst lang ist, möglichst so lang wie die Lebensspanne. Während in seinen USA, da kenne ich die Daten jetzt, da ist es so, dass ab dem 63. Lebensjahr mindestens eine chronische Erkrankung schon aufgetreten ist und dann sind die letzten 16 Lebensjahre sind eben davon geprägt, dass wir viel bei Ärzten sind, viel auf Medikamente angewiesen sind, vielleicht auch auf Pflegepersonal Und Healthy Aging bedeutet eben, dass wir in die letzten 16 Jahre unseres Lebens auch noch ganz gesund und aktiv leben können. Und Anti-Aging ist eigentlich ein überholter Begriff, weil darin steckt, dass das Älterwerden uncool ist und das Alter nichts Schönes ist. Und wir leben aber in einer Gesellschaft, wo wir alle älter werden, wo ein Großteil der Bevölkerung auch älter ist und brauchen auch eine neue Umwertung vom Älterwerden.
Absolut. Also da haben wir eine schöne Verbindung. Wir im Hotel, wir sind ja ein Health Resort in einem Wintersportgebiet, was auch eher untypisch vielleicht ist für Österreichs Bergen. Und auch wir haben in unserem Konzept mit aufgenommen, gesund alt zu werden und einfach auch dem Alter ein bisschen den Grauschleier abzulegen und jetzt nicht unbedingt das Leben zu verlängern oder eben, wie du gesagt hast, das Altern hinauszuzügen, sondern einfach auch wirklich die Qualität im Leben. Und wir hatten auch eine ganz tolle Folge schon mit Nina Ruge zum Thema der Zellforschung und wo wir dann über das alles gesprochen haben. Das war in dem Zusammenhang, möchte ich das auch noch kurz erwähnen. Jetzt komme ich schon... du hattest vorher schon den Begriff in den Mund genommen, die funktionelle Medizin. Warum ist die hinsichtlich der Menopause so vielversprechend?
Also die funktionelle Medizin, ich möchte einfach mal erklären, das ist kein Facharzt, nicht so wie Frauenheilkunde oder Chirurgie. Mhm. Das ist auch in den USA nicht so. Also die funktionelle Medizin ist eher eine Richtung, wo sich der Arzt oder der Gesundheits Practitioner, wir beschäftigen uns damit, wo kommen denn eigentlich die Symptome jetzt her? Wo werden die jetzt eigentlich, wovon werden die hergerufen? Und vor allem, welche biochemischen Prozesse im Körper stehen dahinter? Das ist also jetzt nicht so wie, es gibt ja auch naturopathische Medizin oder der Heilpraktiker, die tun dann sozusagen Symptome immer noch mit Mitteln behandeln, dann eben anstelle von Medikamenten, die nehmen dann halt Kräutertinkturen etc. Die funktionelle Medizin, die ist also, die macht Ursachenforschung. Und das macht sie aber also jetzt gar nicht in irgendeinem, das ist jetzt eigentlich sehr wissenschaftlich, möchte ich mal sagen. Das sind also wirklich Leute, die sich sehr mit Biochemie auskennen und Molekularbiologie. Die schauen dann zum Beispiel, was passiert da an den Rezeptoren im Körper, was braucht dieser metabolische oder dieser Stoffwechselprozess, um perfekt zu funktionieren? Fehlen da jetzt B-Vitamine und warum fehlen die jetzt zum Beispiel? Wird es nicht richtig vom Magen aufgenommen? Haben wir nicht genügend Verdauungssäfte? Also das macht die funktionelle Medizin. Wir benutzen auch Nahrungsergänzungsmittel in bestimmten Fällen, aber eigentlich ist das Ziel wirklich rauszufinden, was ist los, und dann können wir es mit Lebensumstellung und Ernährung erstmal modifizieren und verbessern.
Hab da einen Begriff aufgeschnappt. Ich hoffe, ich kann den jetzt auch richtig aussprechen. Und zwar, Susanne, du hast ja die Ökotrophologie gelernt bzw. studiert. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Und erst als du selber in die Wechseljahre gekommen bist, begonnen diese anzuwenden, soweit ich das recherchieren konnte. Ich hoffe, es ist richtig.
Richtig.
Wie kannst du uns sagen, wie wertvoll ist die Lehre davon?
Ja. Die Ernährungslehre kann uns ganz viel helfen im Ausbalancieren der hormonellen Imbalancen. Und das wichtigste Stoff eigentlich in den Wechseljahren für Frauen sind Ballaststoffe. Das ist ja jetzt kein Lebensmittel für sich, sondern Ballaststoffe sind in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten, in den einen mehr, in den anderen weniger. Aber wenn wir tierische Lebensmittel essen, Eier, Fleisch, Käse, da sind keine Ballaststoffe drin, sondern rein in pflanzlichen Lebensmitteln. Und die sind ein großer Hebel, um zum Beispiel im Rückgang der Hormone, wir haben einen Rückgang vom Östrogen, Progesteron, aber die gehen nicht in Gleichklang zurück, und wir können diesen Östrogenüberschuss, den wir im Rückgang der Hormone teilweise erleben, den können wir besser verstoffwechseln, indem wir uns sehr ballaststoffreich ernähren. Denn die Ballaststoffe spielen eine wichtige Rolle im Östrogenstoffwechsel. Die Östrogene werden in den Eierstöcken produziert. Sie wirken dann überall im Körper, auch zum Beispiel im Gehirn, docken an den Östrogenrezeptoren an. Und irgendwann geben die Rezeptoren die Östrogene wieder frei, dann landet das Ganze in der Leber und die Leber, unser Stoffwechselorgan, wird reguliert, dass ein Teil der Östrogene ausgeschieden wird. Und die werden über den Darm ausgeschieden. Also die Leber hat über den Gallengang dann den Weg in den Darm, werden ausgeschieden. Und wenn ich mich sehr ballaststoffarm ernähre, und das macht ein Großteil der Frauen in Deutschland, vermute in Österreich wird es nicht anders sein, nur 25% der Frauen in Deutschland nehmen die täglich erforderliche Ballaststoffmenge auf, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen wird, nämlich 30 Gramm. Das heißt, 75% der Frauen nehmen sich dieses großen Hebels, den sie eigentlich hätten. Ja. Und wenn wir nämlich ausreichend Ballaststoffe essen, dann werden unsere Darmbakterien besser ernährt. Dann bekommen wir auch ein vielfältigeres Mikrobiom. Wir bekommen Darmbakterien, die sehr viel kurzkettige Fettsäuren produzieren. Also alles wird besser mit der ausreichenden Menge von Ballaststoffen. Und dann gibt es in dem Mikrobiom, also der Gesamtheit unserer Einzeller, die wir im Darm haben, dann gibt es einen Teil davon, das ist das Östrobolom. Da kann Christina gleich nochmal detaillierter was zu sagen. Das sind die Darmbakterien, die mit am Östrogenstoffwechsel beteiligt sind. Das sind auch ganz wichtige Player in diesem Östrogenstoffwechsel. Da habe ich genügend Ballaststoffe, dann kommt nur ein Teil der Östrogene mit der Darmwand in Kontakt. Und wird, nachdem es die Darmbakterien umgewandelt haben, kann es wieder aufgenommen werden. Aber ein Teil wird eben auch ausgeschieden und wird auch rechtzeitig ausgeschieden. Normalerweise, also wenn wir genügend Ballaststoffe zu uns nehmen, haben wir täglich Verdauung. Das Ganze verlässt im Ganzen unseren Körper. Wir haben eine Passagezeit von so 20 bis 30 Stunden. Was wir heute essen, wird morgen oder übermorgen ausgeschieden. Das wäre eigentlich ideal. Und dann haben wir auch weniger wechseljahrsbedingte Beschwerden, weil wir weniger Imbalancen haben.
Ja, und das Wichtige ist ja auch, ich finde es toll, dass du dieses Darmmikrobiom angesprochen hast. Also das ist ja nicht nur dieses Darmmikrobiom, also diese Darmbakterien, die sind so wichtig. Und das ist auch also wirklich die Gründung der funktionellen Medizin war in der Tat, der Gedanke war, alles fängt wirklich im Darm an. Und das hat sich bis heute also immer mehr und mehr, ehrlich gesagt, bestätigt. Und natürlich die Ballaststoffe sind sehr wichtig für den Darm, aber eben auch die ganzen Fasern. Das ist im Großteil ja auch Ballaststoffe, die wir von dem ganzen, sag mal, Grünzeug, fehlt mir ein bisschen. Das ganze Grünzeug, also das ganze Gemüse. Und ich habe es gerade vor kurzem also einen sehr interessanten Vortrag auch gehört über den Darm und diese Immunregulation. Und da hat der Sprecher auch gesagt, also das Wichtigste ist wirklich diese Vielfalt an Gemüse, die wir essen. Das ist wirklich, was diese Darmbakterien erhält und unser Immunsystem erhält. Und im Vergleich dazu, wir können verschiedenes Fleisch essen, Lamm, Rind, Hühnchen, das tut überhaupt nichts für unser Darmmikrobiom. Also das muss man sich immer so vor Augen führen. Also wirklich nur das Grünzeug hilft uns da wirklich. Okay. Und es hat auch mit dem, das Östrobolom. Soll ich jetzt schon mal vom Östrobolom was erzählen?
Bitte, können wir gleich.
Okay, also das Östrobolom, also das sind sozusagen die Darmbakterien, die sich mit dem Östrogen beschäftigen und auch östrogenabhängig sind. Und jetzt muss man sich eben vorstellen, zurück zu meiner Frage, die ich am Anfang hatte, warum haben diese perimenopausalen Frauen plötzlich alle Darmprobleme? Das hat damit zu tun, dass eben diese Bakterienstämme, die ja gut sind, aber die eben von dem Östrogen abhängen, die werden plötzlich nicht mehr richtig gefüttert oder zu viel gefüttert für eine Zeit. Und aber im Großen und Ganzen während dieser Zeit ziehen die langsam aus dem Darm und dann andere Bakterienstämme ziehen ein. Mhm. Und es ist also eine sehr vulnerable Phase für unseren Darm. Und es aber ist eine natürliche Phase. Und da, also Studien zeigen, das Darmmikrobiom bei den Frauen in der Postmenopause sieht eigentlich so aus wie bei den Männern. Also nichts Ungesundes, aber das ist eine Zeit des Umbruchs. Und da können eben viele falsche Mitspieler einziehen in den Darm. Und vor allem, wenn die Frauen sich eben nicht gesund ernähren, also nicht darmgesund ernähren, wenn sie den Darm nicht unterstützen, damit er sich wehren kann gegen Bakterien, die er eigentlich nicht möchte, dass er einzieht. Oder wenn wir eben schon Lebensmittelsensitivitäten haben oder eben schon viel Entzündung im Darm, was wir gar nicht merken, dann kann sich der Darm eben nicht gut auf diese neue Situation umstellen. Wenn eben diese östrogenabhängigen Bakterien ausziehen, wie es die Natur vorgesehen hat.
Okay, sehr interessant. Also man muss schon sagen, wir haben jetzt wirklich schon über 60 Folgen gemacht und die Ernährung spielt doch fast in allen Bereichen eine sehr, sehr große Rolle. Und begegnet uns immer wieder. Jetzt haben wir schon so viel gehört und vielleicht kurz auf euer Buch zu kommen. Vielleicht könnt ihr uns kurz erklären, wie ihr dann das angegangen seid. Wer hat was geschrieben oder wer hat was eingebracht? Beziehungsweise denke ich mir für unsere Zuhörerinnen am spannendsten, die ja dann das Buch vielleicht sogar kaufen sollten, im besten Fall.
Leitfaden.
Was kann einem erwarten, wenn man euer Buch kauft?
Ich fange mal an. Das Buch ist zweigeteilt, basierend auf unseren Kompetenzen. Im ersten Teil geht es darum, was macht mein Körper mit mir? Also was passiert da eigentlich in dieser vulnerablen Phase, dem Übergang in die Wechseljahre? Mhm. Und im zweiten Teil dann, was mache ich mit meinem Körper? Denn wir wollten Frauen empowern. Man ist seinen wechseljahresbedingten Beschwerden nicht einfach nur ausgesetzt und muss die aushalten und muss da durch, sondern man kann aktiv ganz viel tun. Und da bringt Christina ihr Wissen aus der Schulmedizin, aber eben auch aus der funktionellen Medizin mit ein und ich das Wissen aus der Ökotrophologie, aus den Ernährungswissenschaften. Und da wollen wir Frauen empowern, dass sie auch wirklich Tipps mit an die Hand bekommen, was sie tun können. Und bei der Ernährung ist es so, es gibt so ein paar Basics, die kann jede Frau machen, die kann heute schon damit anfangen, wenn sie es jetzt hört. Und der Mann, wenn sie mit einem Partner zusammenlebt, der kann mitmachen, die Männer profitieren auch davon. Das ist jetzt keine Ernährung, wo man sagt, die ist ausschließlich gedacht für Frauen in Wechseljahren, die hilft in jeder Lebenslage. Das ist eine Ernährung, mit der wir gesund älter werden können. Das ist eine überwiegend pflanzenbasierte Ernährung, die eben sehr ballaststoffreich ist. Man muss nicht Veganerin, Vegetarierin sein, um sich so zu ernähren, aber die Hauptrolle auf dem Teller spielt immer das Gemüse und alles Pflanzliche. Also Nüsse, Saaten, Pilze, Kräuter, Gewürze, Hülsenfrüchte, Pseudogetreide, auch durchaus auch Vollkorngetreide. In der Regel essen wir sehr viel Getreide, weil wir sehr viel Brot auch essen und viel Reis essen. Und dadurch essen wir weniger Gemüse. Und es geht wirklich darum, vor allem viele grüne Blattgemüse zu essen, weil die eine ganz hohe Nährstoffdichte haben und nur eine niedrige Energiedichte. Das heißt, wir nehmen pro gemessener Kalorie nehmen wir sehr, sehr viel Nährstoffe auf, wenn wir grüne Blattgemüse essen. Und dann unter den Gemüsen gibt es noch die Kreuzblütler. Jedes Gemüse mit Kohl im Wort ist ein Kreuzblütler, aber auch sowas wie Pak Choi, Radieschen, dann Rucola, die gehören alle zur Familie der Kreuzblütler und die haben noch eine besondere Rolle im Östrogenstoffwechsel.
Und ich wollte ganz kurz einschmeißen hier. Ich habe so viel von Susanne über die Kreuzblütler gelernt. Also als sie dieses Kapitel geschrieben hat und ich habe gedacht, oh Gott, was die alles weiß.
Aber noch ergänzen müssen wir dazu sagen, wir sind Co-Autorin zusammen mit Verena Karl. Die ist nämlich Journalistin, Autorin und die hat dafür gesorgt, dass man das Buch auch wirklich gerne liest. Dass es nicht so ein nerdiges Buch ist, wo nur Fakten aneinandergereiht werden, weil das wäre es sonst geworden. Verena hat das in eine schöne, ja, flüssige Schreibe gebracht und deshalb kann man es wirklich auch gut lesen.
Aber wenn man es liest, dann lernt man alles wirklich, was in den Pilzen alles drin ist und in den ganzen Kohlgemüsen und ich immer, was die, also das gibt's doch gar nicht. Es war super.
Wir haben auch ein bisschen noch darüber geschrieben, welche Lebensmittel man eher weniger essen sollte, aber eigentlich wissen die meisten Menschen, dass Zucker nicht gut ist, dass Transfette nicht gut sind. Und da haben wir gedacht, das brauchen wir jetzt nicht nochmal in jedem Detail nochmal ausführen, sondern wir wollten wirklich den Fokus darauf legen, was ist gut und wovon sollten wir einfach mehr essen.
Also das ist ein Buch dann für mich. Ich brauche immer so einen Leitfaden. Das ist immer, man hört immer viel, gell, und jeder pickt immer das raus, was für ihn selber passt, gell. Und bei mir ist dann oft, wenn das dann zu viel ist, dann bin ich wirklich überfordert. Und dann brauche ich immer so einen Leitfaden, so, da wo ich sage, okay, das ist gut für deinen Körper und das ist eher nicht so. Man weiß es eh selber, aber trotzdem.
Und ich glaube, es ist echt ein guter, Daniel, ist ein guter Leitfaden, weil ich glaube, wir haben es auch wirklich relativ kurz und knapp dann doch noch irgendwie gemacht, weil wir hatten auch eine sehr strenge, ehrlich gesagt, eine Wortnummer. Wir durften es nicht überschreiten und wir mussten am Ende dann immer wirklich diskutieren, verhandeln. Wir streichen das weg und darf ich dann noch das hinschreiben? Also wie gesagt, ich glaube, es ist auch schön, weil wir haben zwar gesagt, wir reden nicht so viel über Transfette, aber wir reden doch drüber ganz kurz und knapp und sagen auch, warum und weshalb und was ist der neueste Wissensstand und vor allem immer diese funktionelle Medizin, weil das ist doch immer, was Leute so lesen im Internet und dann immer nicht so genau verstehen, wie spielt das jetzt zusammen mit der Schulmedizin, die oft Dinge so ein bisschen anders sagt und wir haben versucht, das eigentlich zu erklären.
Ja, wir haben auch mit ein paar Ernährungsmythen aufgeräumt. Es wird ja gerne auch von Antinährstoffen gesprochen, wie die Phytinsäure. Und das kann man im Buch nachlesen. Ne? Vieles, was man im Internet so liest, sind nur so Halbwahrheiten. Dann pickt man sich dann Einzelteile raus, aber sieht nicht das große Ganze. Und das Ganze ist ja immer mehr als die Summe seiner Teile. Aber Daniela, für dich habe ich noch was, womit du sofort anfangen kannst, was sich jede Frau und auch im Grunde jeder Mann vornehmen kann, 500 Gramm Gemüse am Tag zu essen. Und Christina wäre da strikter, die würde sagen, Kilo Gemüse, wo ich sage, das ist schon viel.
Also für das Buch haben wir gesagt 500, da musste ich mich zurückhalten. Ja. Aber okay, ist schon eine Menge für viele Frauen.
Und das Zweite sind 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen. Geschrotet deshalb, damit die Darmbakterien auch wirklich überall ansetzen können, weil erst dann werden die sekundären Pflanzenstoffe, die in den Leinsamen drin sind, in ihre aktive Form umgewandelt.
Und vor allem, dass die Omega-3-Fettsäuren da auch rauskommen.
Genau, die sind eben auch reich an Omega-3-Fettsäuren, an Ballaststoffen, an guten Proteinen. Also die sind super. Und das Dritte ist jeden Tag fermentiertes Essen. Mein Frühstück zum Beispiel heute, da war schon eine Portion Sauerkraut dabei. Das mag ungewöhnlich klingen, aber wenn man sich mal auf die Reise begibt und merkt, wie gut es seinem Körper tut, dann verlangt der Körper fast automatisch danach. Ich merke richtig, wie mir Gemüse fehlt und wie mir Sauerkraut fehlt. Und ich habe früher das erste Sauerkraut, was ich gekauft habe, heute mache ich das selber, ist mir schlecht geworden. Und da muss schon viel passieren, dass Sauerkraut schlecht wird, weil das eigentlich sehr lange haltbar ist. Also jeden Tag fermentiertes, weil fermentierte Lebensmittel, und da sind natürlich Sauerkraut, Kimchi zählen dazu, aber auch Joghurt, Kefir, Miso, Tempeh, also aus dem asiatischen Raum haben wir fermentiertes. Dann gibt es so einen Brottrunk, den man trinken kann, Kombucha. Das ist deshalb gut, weil es probiotisch ist. Das heißt, es kommt mit Milchsäure, mit Essigsäurebakterien schon daher. Und gleichzeitig hat die enthaltene Essigsäure hat einen positiven Effekt auf den Blutzuckerspiegel. Es sorgt dafür, dass die Muskelzellen sich eher öffnen und dann die Glucose reinlassen, wofür ja auch das Insulin gebraucht wird. Das heißt, es gibt verschiedene Effekte von fermentiertem, einmal auf den gesunden Darm, aber auch auf den stabilen Blutzuckerspiegel. Und indirekt auch, weil ein gesunder Darm, eine gesunde Darmflora wiederum wirkt sich auch positiv auf den Blutzuckerspiegel aus. Und wenn man diese 3 Dinge macht, 500 Gramm Gemüse am Tag, 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen, jeden Tag eine kleine Portion fermentiertes, dann macht man schon ganz, ganz viel richtig.
Und ich möchte sagen, Frau Professor Susanne, ich bin ja zu Besuch in Hamburg gerade nur, ich bin aber heute Morgen auch zum Edeka gelaufen. Und da gibt es echt schon so eine riesen Vitrine, Kühlvitrine. Mit Kimchi habe ich nämlich auch schon gleich gekauft. Es gibt Kimchi, es gibt alle möglichen milchfreien Joghurts in allen Variationen, auch viele ohne Zucker mittlerweile. Es gibt alle möglichen Tofu-Varianten, Lupinen, wirst du lieben, Lupinen-Tempeh habe ich gesehen. Also fand ich ganz toll und habe mich dann auch gleich eingedeckt. Das muss ich jetzt alles in den 3 Tagen jetzt hier noch essen und meine Darmbakterien müssen das verstoffwechseln. Oh Gott.
Vielleicht kann ich noch was Viertes hinzufügen, weil du die Lupinen erwähnt hast. Oh, die Lupinen gehören ja zu den Hülsenfrüchten. Die haben ganz hohen Proteingehalt, also ganz großartig, gerade für diejenigen, die denken, sie bekommen zu wenig Proteine, wenn sie sich pflanzlich ernähren. Hülsenfrüchte sind wahnsinnig gesund, weil es sind komplexe Kohlenhydrate, sie kommen mit Ballaststoffen, sie kommen mit guten Eiweißen und sie haben auch sekundäre Pflanzenstoffe. Also sie halten uns lange satt, sie versorgen uns eben gut mit Eiweiß und davon könnten wir auch mehr essen und dann vielleicht ein bisschen weniger Kartoffeln, ein bisschen weniger Mehlspeisen, aber eben mehr von den Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Lupinen, Ackerbohnen, das sind ganz, ganz gesunde Lebensmittel.
Und dazu gehört natürlich ganz viel Konsequenz dazu. Vor allem, wenn wir jetzt in die Advents- und Weihnachtszeit gehen, sollte man sich da dann doch wieder immer an das erinnern. Also ich finde es wirklich wunderbar und hoffe, dass wir unsere Zuhörerinnen, vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer, abholen konnten und vor allem, was uns ja wichtig ist, auf das Thema aufmerksam machen, dann wirklich die Leute dazu bewegen, auch euer tolles Buch zu kaufen, damit man dann auch einen Leitfaden hat, um bestmöglichst durch diese Phase zu kommen.
Also was ich nochmal sagen möchte, es klingt jetzt ja so, als ob wir nur Gemüse essen und ich glaube, ich wollte es nochmal klarstellen. Also ich esse Fleisch, ich mag Fleisch auch gerne, aber meine Regel ist immer diese Tellerregel. 80%, was da drauf liegt, ist Grünzeug, Gemüse und dann 20% ist dann eben Fleisch, Protein. Das kann dann auch mal so eure österreichische Spezialitäten sein, diese Knödel und so. Nur dass Leute wissen, sie können auch mit unserer Ernährungsweise durch die Feiertage durchkommen.
Das war auf alle Fälle eine sehr wertvolle Information. Ich denke, genau, dass da alles in Maßen und wenn man das immer berücksichtigt. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war wirklich wahnsinnig interessant. Und wir werden euer Buch auf jeden Fall in unsere Shownotes geben und verlinken, damit wir dann dort direkt hinkommen. Zum Abschluss stellen wir unseren Gesprächspartnern immer ein paar kurze Fragen. Jetzt stellen wir sie euch beiden und würden um kurze Antworten darum bitten.
Was würdet ihr heute rückblickend anders machen?
Ich würde viel, viel mehr Gemüse essen. Jeden Tag.
Oh Gott, das ist ja eine super Antwort. Also ich hätte früher auf mich ein bisschen aufgepasst. Mit dem Gemüse weiß ich jetzt nicht, ob das. Also ich habe, glaube ich, in dieser Umstellungszeit zu viel auf andere gehört und mich nicht auf mich konzentriert. Und ich glaube, es hat auch dazu dann geführt, das ist eine kurze Geschichte, ich war mit meinen Kindern dann nachts immer Skifahren, weil ich eine Supermutter sein wollte und habe seitdem jetzt also eine Schraube in der Hüfte. Also das würde ich nicht mehr machen, wo ich sage, das war komplett unnötig. Da hätte ich mal lieber ein bisschen langsamer treten sollen.
Ja, das war.
Was ist euer Lieblingsurlaubsland?
Puerto Rico. Ich bin gerne in der Karibik, finde ich toll.
Schön warm.
Schön warm.
Je älter ich werde, umso lokaler werde ich. Also ich mag sehr gerne, wir sind viele Jahre jedes Jahr nach Elba gefahren, Italien, Toskana. Aber ich entdecke jetzt, ich war zum ersten Mal in Südtirol, jetzt im Sommer, fand ich super, werde ich wieder hinfahren. Also überhaupt naturnaher Urlaub finde ich super und wo ich mit der Bahn hinkommen kann. Das ist für mich ein toller Urlaub mittlerweile.
Ja. Und die letzte Frage, wo könnt ihr euch am besten entspannen oder Kraft holen? Jetzt außer so im Urlaub, dass man so
Ist bei mir in meinem Garten. Ich habe einen winzigen Garten, wo mein Mann auch sagt, das ist deins, mach du mal. Und, und jedes Jahr hole ich ein ganz bisschen mehr daraus. Dieses Jahr habe ich schon mal geschafft, Schwarzkohl zu ziehen und da haben wir lange von gelebt und Himbeeren haben wir da und Erdbeeren und andere Brombeeren haben wir auch richtig viel geerntet dieses Jahr. Das gibt mir ganz viel Freude.
Also da bin ich ganz ehrlich, würde auch sagen, bei mir in meinem Häuschen. Ich habe auch einen Garten, ich bin leider nicht so gut mit dem Gemüseziehen. Meine Nachbarn lachen sich immer tot, die sagen immer, ich tue alles Ungeziefer anziehen, wenn immer ich irgendwelches Gemüse versuche zu pflanzen. Aber ich habe sehr schöne Blumen und ansonsten finde ich meine Küche auch ganz toll. Ich entspanne mich da interessanterweise auch, wenn ich kochen darf. Und auf meinem Sofa mit meinen beiden Katzen, die ich geerbt habe.
Ja, schön. Und für dich, Christina, habe ich rausgehört, für dich geht's jetzt in 3 Tagen dann wieder in Übersee nach USA wieder zurück.
Genau, da habe ich ja auch einen richtigen Job sozusagen. Da arbeite ich ja als Frauenärztin und eben auch Chirurgin. Das geht bei uns geht das alles zusammen. Da geht es mir gleich am Montag wieder los mit im OP. Also komme ich nicht zur Ruhe.
Back to life, okay. Also wir wollten gerade sagen, wenn ihr dann doch mal in die Berge möchtet, seid ihr herzlich willkommen.
Schnee.
Auch in den nächsten Saisonen natürlich. Schreibt uns einfach, würden uns sehr freuen. Und dann mit dem Skifahren natürlich ein bisschen vielleicht tagsüber.
Vielleicht fange ich dann mal Snowboarden an. Da bleiben dann die Beine zusammen. Dann falle ich dann nicht mehr hin.
Werde ich bestimmt mal wahrnehmen. Vielen Dank.
Sehr schön. Vielen Dank für eure Zeit und weiterhin alles Gute.
Danke euch.
Danke.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.